Silence is no longer here because of us.
Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Studierende forschen nach.
Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Tabea.
Und ich bin Nora. Und wir studieren beide Kultur- und Medienpädagogik im Merseburg.
Im dritten Semester. Und wir hatten dieses Semester ein Seminar, das heißt Silence is no longer here. Und die Seminarfrage war, was kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen kann. Genau, und wir haben uns eben dann darauf festgelegt, dass wir gerne über historische Spielfilme sprechen wollen und wie die eben in kulturellen Bildungskontexten angewendet werden und wie die eben auch zur historischen Bildung beitragen können oder eben nicht und was da auch zu kritisieren ist. Wir haben für unseren Podcast zwei InterviewpartnerInnen interviewt, unter anderem Björn Bergold. Björn Bergold ist Geschichtswissenschaftler und Geschichtslehrer und sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Repräsentation und Aneignung von Geschichte in der modernen Mediengesellschaft. Im Oktober 2019 erschien sein Buch »Wie Stories zu History werden – zur Authentizität von Zeitgeschichte im Spielfilm«. Dort werden Ergebnisse einer empirischen Studie zur Geschichtsvermittlung durch Unterhaltungsmedien ausgewertet. Wir haben ihn durch seine Vorlesung zu Kulturgeschichte und Public History an der Hochschule Merseburg im Studienfach Kultur- und Medienpädagogik kennengelernt und zu einem Interview eingeladen.
Welche Potenziale sehen Sie bei historischen Spielfilmen für die kulturelle und für die historische Bildung?
Puh. Insofern interessant, als dass dieses Medium historischer Spielfilm ja überhaupt nicht für Bildungszwecke gemacht ist. Und das auch erstmal aus meiner Sicht völlig legitim ist, dass Medien zu anderen Zwecken als zu Bildungszwecken produziert werden. Der historische Spielfilm hat ja eine lange Geschichte, eigentlich seit der so alt wie die Geschichte des Spielfilms selbst. Es ist im Grunde auch die Geschichte des Spielfilms der Geschichte erzählt. Natürlich ist der historische Spielfilm in erster Linie nicht dazu gedreht worden und wird bis heute nicht dazu gedreht, die Menschen zu bilden oder besonders schlauen Menschen zu machen, sondern er wird dazu gedreht, Menschen zu unterhalten, Menschen zusammenzubringen, über bestimmte Dinge sprechen zu lassen, die sie in ihrer eigenen Vergangenheit oder in unserer kollektiv geteilten Vergangenheit interessieren. Und da ist das ist der Hauptzweck des Spielfilms, des historischen Spielfilms, so wie ihn sich die Macher und Macherinnen vorstellen. Gleichzeitig müssen wir uns aber vor Augen halten, dass natürlich der historische Spielfilm, obwohl er nicht zu Bildungs-, sondern vor allem zu Unterhaltungszwecken produziert wird, ein ganz wesentliches Medium für historische und damit sicher auch für kulturelle Bildung darstellt. Also wir haben ja im Grunde ein Missverhältnis oder ein entgegengesetztes Verhältnis von Zweck und Nutzung. Also dass also der nicht für Bildungszwecke genutzte, produzierte Spielfilm ganz wesentlich zur historischen Bildung mit dazu beiträgt und ganz wesentlich, ganz sicher verantwortlich dafür ist, welche Bilder wir von Geschichte im Kopf haben, welche Geschichten wir über Geschichte im Kopf haben. Ich bin ganz sicher, jeder und jede, die man fragen würde, über historische Aspekte, würde auf bewusst oder unbewusst Bilder aus Spielfilmen zurückgreifen. Ob das jetzt die NS-Geschichte ist, ob es die DDR-Geschichte ist, ob es die jüngste Zeitgeschichte ist. Wenn wir an Geschichte denken, dann ist der historische Spielfilm immer eine Quelle unseres historischen Wissens, unseres Geschichtsbildes, wie wir sagen, oder vielleicht sogar auch unseres Geschichtsbewusstseins. Und damit ist, glaube ich, die Relevanz des historischen Spielfilms kaum zu überschätzen, die er für unsere Geschichtsbilder und unser Geschichtsbewusstsein trägt.
Ja, und wenn es dann aber in Bildungszwecken angewendet wird, was würden Sie sagen, ist dabei zu beachten oder zu kritisieren?
Mhm. Ganz wichtig halte ich, und das ist auch schon ein Punkt, den ich in der Lehrerinnenausbildung, aber auch mit Kollegen immer wieder bespreche, dass wir uns zunächst mal klar machen, dass dieses Medium nicht einfach Geschichte erzählt. Das ist nicht historische Wahrheit, die wir in diesem Medium sehen, sondern es ist eine Variante von historischer Wahrheit. Wir müssen uns klar machen, dass es gar nicht möglich ist, wenn wir Geschichte erzählen, historische Wahrheit zu erzählen, sondern wir haben immer nur die Möglichkeit, eine Version von Geschichte zu produzieren. Ob das jetzt in einer mündlichen Zeitzeugenerzählung ist, ob das im Medium Spielfilm ist oder ob das in einem Schullehrbuch ist zum Beispiel. Es ist immer eine Version, die möglichst auf solider Auswertung von historischen Quellen produziert wird. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade beim Mediumspielfilm ganz besonders deutlich machen, weil uns der Film als Medium an sich ja besonders in seinen Bann zieht. Eine besondere, die Medienwissenschaft nennt es Immersion, eine besondere Immersion produziert. Wir fühlen uns zu den Charakteren hingezogen, wir identifizieren uns mit Charakteren des Spielfilms. Und der Spielfilm erzeugt sozusagen die Illusion einer besonderen Realität, eine filmische Realität, die uns besonders als besonders real erscheint. Insofern halte ich es für einen ganz wichtigen und auch für einen schwierigen Schritt, ZuschauerInnen, ja, im Bildungskontext häufig Jugendlichen oder jungen ZuschauerInnen klarzumachen, dass es sich erstmal nur um eine Version von Geschichte handelt, die es gilt zu dekonstruieren und auch der kritisch zu begegnen. Also zu fragen, was sind eigentlich ja, die Gründe, dass diese Version so ausfällt, wie sie ausfällt? Welche anderen Versionen von derselben Geschichte gäbe es, gibt es? Und wie können wir auch sozusagen analytisch herangehen, um herauszufinden, was das eigentlich für eine Version von Geschichte ist, die uns da geliefert wird?
Unser zweites Interview haben wir mit Ulrike Jensen geführt. Sie ist Historikerin und leitet in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg den Bereich der Jugendbildung. Sie ist für Schulklassen und Jugendgruppen in der Gedenkstättenarbeit zuständig, entwickelt Formate und bildet die Guides der Gedenkstätte aus. Dabei arbeitet sie auch mit LehrerInnen zusammen und beschäftigt sich damit, welchen Einfluss historische Spielfilme über die NS-Zeit auf Jugendliche und ihre Vorstellungen von Vergangenheit haben.
Und zwar ist die erste Frage, die wir uns überlegt haben, welche Potenziale Sie sehen in der Anwendung von historischen Spielfilmen im Bildungskontext.
Ehrlich gesagt, keine. Spielfilme sind... Nee, ich fange anders an. Also es ist nicht so, dass ich nicht beim Jungen im gestreiften Pyjama oder Schindlers Liste oder so nicht auch weinen müsste. Die funktionieren, ja. Aber weinen bildet nicht. Also da geht es nicht weiter. Und sie erschaffen eine fiktionale Welt, die sich in den Köpfen von Jugendlichen, also in meinem Job arbeite ich weitestgehend mit Jugendlichen, die sich dort sehr festsetzen und dieses Bild von Konzentrationslager prägen. Ne? Und viele Jugendliche reflektieren eben nicht. Die sagen zum Beispiel, nachdem sie Schindlers Liste gesehen haben, alle SS-Leute haben immer von den Balkonen ihrer Villen Häftlinge erschossen. Das ist ein Mann gewesen in diesem Film, der zwar auf einer historischen Figur beruht, aber diese Verallgemeinerungen sind natürlich total unsinnig und geben dann sozusagen ein schiefes Bild wieder. Und sie überemotionalisieren eben, weil das natürlich ein trauriges Thema ist, und lenken sozusagen die ZuschauerInnen in eine Richtung, in die sie sollen. Und deshalb finde ich, kann man sich so einen Film gut angucken, das ist überhaupt gar kein Ding. Aber die in der Bildung einzusetzen, ist sehr, sehr schwierig. Also da gibt es wirklich nur wenige, wo ich sagen würde, das kann man machen. Und sonst würde ich auf Dokumentarfilme zurückgreifen, immer, und nicht auf Spielfilme.
Ja, vielen Dank für die Antworten an Herrn Dr. Bergold und an Frau Jensen. Wir haben im Zuge des Podcastes uns den historischen Spielfilm Der Junge im gestreiften Pyjama als filmisches Beispiel für die Thematik angeguckt. Und für die Menschen, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben oder nicht wissen, worum es geht, und zwar Der Junge im gestreiften Pyjama ist ein britischer Film, der von Mark Herman gemacht wurde. Der kam 2008 in die Kinos und der Film basiert auch auf dem gleichnamigen Roman von John Boyne. Und der erzählt die Geschichte von zwei 8- oder 9-jährigen Jungs, Bruno und Schmuel. Bruno ist der Sohn von einem deutschen Offizier, der mit seiner Familie ja, in die Nähe von einem KZ zieht. Und Schmuel ist ein KZ-Insasse, Häftling, genau. Und die treffen sich dann irgendwann. Der Herr Bruno war dann irgendwie unterwegs erforschen und kam dann halt an den Zaun und hat dort Schmuel getroffen. Genau, und es geht so ein bisschen um die Freundschaft von den beiden.
Zentral ist dieser Unterschied von Schmuel, der eben im KZ ist und jüdisch ist, und eben Bruno, der eben deutsch ist und eben außerhalb des Zaunes. und dann versuchen beide so zu verstehen, warum das gerade geschieht und ja, am Ende werden halt eben beide vergast.
Spoiler Alert an dieser Stelle.
Ja, aber den Film muss man sich auch nicht angucken.
Wollen wir vielleicht noch mal kurz reinhören, was Ulrike Jensen zu dem Film gesagt hat?
Ja, voll.
Also der Film ist scheiße, so. Aber sozusagen vom Ansatz her wird ganz häufig in der Schule vermittelt, egal ob es das Buch ist oder der Film, so war das. Ne? Und es gibt keine Sekunde in diesem Film, wirklich keine Sekunde, die auch nur annähernd die Realität in einem Konzentrationslager abbildet. Der kleine süße Schmul, in den wir alle sehr, sehr verliebt sind, nehme ich an, ich jedenfalls. Bruno fand ich doof, aber Schmul wäre sofort bei der Ankunft in Auschwitz vergast worden. Sofort. Der Junge ist 9, das Mindestalter war 16. So, damit fängt es an. Diese Vorstellung, ein Kind in einem Konzentrationslager, das hat es so nicht gegeben. Ne? Ein Kind, zumal ein jüdisches Kind zum Beispiel wie Schmul, wäre nur am Leben gelassen worden, wenn man mit ihm pseudomedizinische Experimente hätte machen wollen. Also wäre dann auch nur noch kurz und auch nicht sehr schön noch am Leben gewesen. Der wäre nicht am Zaun gesessen den ganzen Tag und hätte sich mit jemand anders unterhalten können. Bruno wäre überhaupt gar nicht an den Zaun rangekommen. Ne? Also sozusagen die Range um den Zaun herum, da durfte weder von innen noch von außen irgendjemand ran kommen. Also die Realität wird nicht abgebildet. Ne? Was ich auch sehr, also wo es Ansätze gibt, dass man darüber im Unterricht reden könnte, ist das Thema Täterschaft. Also der Kommandant ist das eine, aber wie ist es zum Beispiel mit seiner Frau? Die damit hingeht, die ihn unterstützt und die erst, als das Kind dann umgekommen ist, ihm ihre Unterstützung entzieht. Aber ansonsten sozusagen immer fein ihn supportet und so. Da kann man natürlich drüber sprechen. Das kann man aber auch nicht einfach so stehen lassen, sondern da muss man darüber sprechen, inwieweit sind denn die Ehefrauen von Kommandanten auch schuldig geworden. Ne? Also was ist Täterschaft? Wo fängt Täterschaft an? Ist Täterschaft wirklich nur das Gas in die Kammer zu füllen oder ist Täterschaft nicht auch die Leute zu supporten und so? Und vor allem werde ich wirklich sehr schlecht gelaunt, wenn ich dann an die Quintessenz und das Ende quasi schaue des Filmes. Habt ihr euch mal beobachtet, was passiert mit euch bei der Gaskammer-Szene? Habt ihr das mal reflektiert? Was ist da abgelaufen bei euch in den Köpfen?
Identifikation, und das geht ja nicht. Also das, also zumindest war so, war das, also das ist ja irgendwie auch das, was ich denke, was der Film irgendwie auch so ein bisschen will, oder was zumindest mit mir passiert ist, so, ah, okay, ich war auch mal ein Kind, okay, ich bin deutsch, und wie hätte ich gehandelt, wie wäre es mir ergangen, und das ist ja, also das ist nicht Sinn der Sache, und das ist auch nicht das, was jemals irgendwie passieren kann, dass ich mich irgendwie identifizieren kann, weil das nicht möglich ist. Und das war ja auch in der Gaskammer-Szene irgendwie so, dass es dann so emotional gemacht hat, weil die Vorstellung im Kopf kommt, was wäre, wenn ich das gewesen wäre. Also zumindest bei mir zumindest. Oder irgendwie so. Ja.
Ja, ich habe den Film halt tatsächlich das erste Mal jetzt neulich erst gesehen. Ich wusste, was passieren wird. Aber Matthias meinte halt auch, dass der Film kritisch zu betrachten ist, da man dann am Ende bei der Szene nicht darum trauert oder Mitleid empfindet oder Empathie empfindet für die ganzen Häftlinge, die ermordet worden sind, sondern dass man traurig ist, dass der kleine deutsche Junge es jetzt auch mit erwischt hat. Und das war mir ging es da ähnlich. Ich war so, ja, scheiße, jetzt hat's den halt auch erwischt, fuck. Und man halt gar nicht weiterdenkt, so.
Ja, und so Mitleid mit der Mutter, so, oh mein Gott, sie hat jetzt ihr Kind verloren und so. Und aber Ja, also es ist irgendwie so voll die Verschiebung, die da
Genau.
stattfindet.
Ja, und schon auch mit dem Vater, ne? Also so wie das gegeneinander geschnitten ist, wie die Jungs in die Gaskammer getrieben werden mit den ganzen anderen Leuten zusammen. Und der Vater aber irgendwie rafft, als er die Klamotten von Bruno findet, oh Gott. Und der ja noch rennt, um das irgendwie zu verhindern. Und wir haben den mal in der Lehrerinnenfortbildung gezeigt. Und der eine Lehrer war echt fuchsteufelswild und hat gesagt, das ist so eine manipulative Scheiße. Ich habe selber drei Kinder zu Hause und jetzt werde ich quasi durch die Art des Films gezwungen, mit diesem Vater, also mit diesem Kommandanten, Mitleid zu haben, ne? Das ist das eine und das andere ist eben genau das. Schmuel, der ist zwar süß und deshalb, weil er so wahnsinnig süß ist, möchte man auch nicht, dass er in der Gaskammer ist, aber das eigentliche Subjekt ist Bruno, der da eben nicht hingehört. Und wenn man das weiterdenkt, gehören die anderen da eben hin. Das war eben so, ne? Die Juden waren halt in den Gaskammern, aber doch nicht Bruno. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also das darf nicht sein und schon gar nicht, wenn das nicht reflektiert wird in der Schule. Also man kann diesen Film wunderbar in der Oberstufe, in einem Geschichts- oder Medien- oder was auch immer Leistungskurs zeigen und dann genau das machen, was wir hier machen, zu sagen, was ist eigentlich mit uns passiert und warum. Das kann man sicher machen, ne? Aber in der 6. Klasse gerne mal wird dieses Buch ja gelesen und dann vielleicht in der 9. Klasse noch der Film gezeigt und so. Und er wird gezeigt als Realität. Und das ist ehrlich gesagt sträflich. Das lässt so ziemlich bei LehrerInnen alles außer Acht, was die mal gelernt haben sollten.
Ja, ich finde es irgendwie voll krass, dass Ulrike da so eine ganz klare Meinung hat. Also sie sagt ja in dem Interview, dass sie den Film scheiße findet und sie hält wirklich nicht viel von dem Film. Da fand ich dann irgendwie das Interview mit Björn super interessant. Lass doch da eben einmal reinhören, was er dazu sagt, zu historischen Spielfilmen im Bildungskontext.
Die historische Darstellung im Spielfilm wird dann als verlässlich eingeschätzt, wenn sie kongruent zu Zeitzeuginnen erzählen wird. Das heißt also, für die konkrete Bildungsarbeit könnte man jetzt nochmal fragen, was eigentlich der persönliche Background derer, mit denen man da arbeitet, ist, was sie etwa durch Zeitzeuginnen über die Epoche gehört haben, die da im Film thematisiert wird. Ein zweiter Aspekt, und den halte ich für ganz wesentlich, einfach weil er tatsächlich ja, von erhöhter kultureller Relevanz ist, wie ich finde, ist, es hat sich gezeigt, dass es, ja, man kann es so eine Art Feedback-Schleife der Authentifizierung nennen, oder also vielleicht auch ein Zirkelschluss der Authentifizierung. Das ist auch nicht wahnsinnig überraschend, dass Jugendliche, aber das gilt sicher auch für erwachsene ZuschauerInnen, auch auf Bilder zurückgreifen, die sie aus anderen Spielfilmen. Natürlich gleiche ich das Bild, was ich neu sehe, mit dem Bekannten ab und da mein Geschichtsbild ja, maßgeblich auch von Spielfilmen mitgeprägt ist also die Frage, ist der neue Film, den ich sehe, kongruent, deckungsgleich damit, was ich in den Filmen, die ich bereits über die Thematik kenne, gesehen habe? Das kann man jetzt erstmal als unproblematisch einschätzen, aber wenn man jetzt wieder zurückkommt zu dem, was wir eingangs gesagt haben, Unterhaltungsmedium, ein Medium, das möglichst breite Publika ansprechen muss, vielleicht sogar auch ein Medium, was von vornherein dafür konzipiert wurde, auf einem weltweiten Markt zu bestehen, dann müssen diese Filme natürlich auch die Images bedienen, die für die jeweiligen Publika relevant sind. Und das ist, ja, also da beißt sich, kann man sagen, die Katze der Authentifizierung gewissermaßen in den Schwanz, als dass man sagen muss, es könnte sein, dass sich die Images, die wir in historischen Spielfilmen sehen, von den historischen Versionen, die auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung erstellt werden, ein Stück weit verselbstständigen, als dass eben das Image, was das Publikum erwartet, getroffen werden muss. Und ich glaube, das muss man auch dekonstruieren. Also man müsste wirklich sagen, man arbeitet beispielsweise in solchen Workshops komparativ und schaut sich mal Filme an, die total unterschiedlich dieselbe Thematik erzählen. Also man könnte zum Beispiel dem Leben der anderen Sonnenallee entgegenstellen. Also eine humoristische Variante. Sodass also denen, die in diesem Workshop sitzen, auch klar wird, Das sind Kontraste, die so erheblich sind, dass sie nicht mehr zusammengebracht werden können. Und hier verstehen dann diejenigen, die da bebildet werden sollen, hier verstehen die, dass Spielfilme eben tatsächlich nur eine Version sind, die ganz anders ausfallen könnte, um das Ganze also tatsächlich da eine Dekonstruktion und eine kritische Herangehensweise zu schaffen.
Okay, super. Welchen historischen Spielfilm, der sich der NS-Zeit widmet, können Sie für den pädagogischen Kontext empfehlen?
Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich glaube, wenn man mit den Ansätzen herangeht, die ich jetzt beschrieben habe, also eine kritische Auseinandersetzung, eine Dekonstruktion herbeiführen, dann ist grundsätzlich jeder Spielfilm lohnenswert. Denn es geht ja nicht darum, sozusagen ein möglichst realitätsgetreues historisches Abbild zu liefern, sondern das Medium Spielfilm, Medium historischer Spielfilm an sich ernst zu nehmen und den zum Gegenstand der Debatte zu machen. Also ich würde immer davon abraten, einen Workshop zu machen, der sich zum Beispiel mit dem Holocaust beschäftigt und dabei Spielfilme der reinen Illustration wegen einzusetzen. Also machen Sie keinen Workshop zum Holocaust und zeigen Sie, wie es war, indem Sie Schindlers Liste vorzeigen. So läuft es eben nicht. Sondern machen Sie einen Workshop zu Spielfilmen und zum Holocaust im Spielfilm und ziehen Sie sich egal welchen Film an. Und das kann tatsächlich auch, also das kann im Grunde auch auf Deutsch gesagt Nazi-Scheiße aus YouTube sein, die man dann kritisch dekonstruieren kann. Mit so einem Ding, also da lernen wir dann auch am Ende mehr über Kultur als über Geschichte, indem wir tatsächlich kulturelle Artefakte oder Produkte wie Filme filmische Produkte über Geschichte auseinandernehmen und eben analysieren. Da könnte man beispielsweise dann eben auch schnell mit Originalfilmen aus der Zeit arbeiten, also sich beispielsweise Propagandafilme des Nationalsozialismus heranziehen, wenn man damit in einem kritischen Rahmen das Ganze eingeordnet natürlich mit denen, die im Workshop sitzen, einfach tatsächlich zum Ziele der Dekonstruktion umgeht.
Ja, ich fand es voll spannend, von Björn Bergold zu hören und auch eben seine Perspektive, weil er ja auch eben eine andere Haltung dazu hat, also nicht primär davon abrät, überhaupt, also historische Spielfilme im Bildungskontext eben zu nutzen als Quelle, aber eben ganz klar ist nochmal, dass es ganz, ganz wichtig ist, das eben in Kontext zu setzen und vielleicht auch verschiedene Filme zu sehen,
ja,
darüber zu sprechen und es eben nicht ausreicht, einfach einen Film zu schauen und dann Ende der Geschichte.
Mhm.
Und es vielleicht auch eine schöne Anregung ist, also weil Filme veranschaulichen ja total gut und sind halt einfach, also nehmen eben junge Menschen oder einfach generell uns eben einfach mit. Und deswegen finde ich auch, dass es eben ein großes Potenzial ist, eben mit Filmen zu arbeiten. Nur dann braucht es halt eben da Zeit und Perspektiven und eben, es muss halt eben methodisch und pädagogisch gut aufgearbeitet sein. Genau, also ich finde es irgendwie interessant, dass er da nochmal so eine andere Perspektive drauf hat.
Ja, toll.
Dass er sagt, dass sozusagen jedes filmische Material irgendwie auch nutzbar ist.
Voll, den Aspekt fand ich auch so interessant. Also da habe ich auch vorher noch gar nicht darüber nachgedacht, dass man, dass Filme ja auch einfach eine Art Quelle sind. Also Beispiel jetzt der Junge im gestreiften Pyjama aus dem Jahr 2008. Der Film, den kann man als Quelle für 2008 sehen, wie aus dieser Zeit auf dieses Thema, auf diese Zeit geblickt wird. Und das ist, glaube ich, halt auch voll der wichtige Aspekt, den man auf jeden Fall immer ja mit bedenken und beachten muss, wenn man sich historische Filme anguckt.
Total.
Du, ganz ehrlich, ich habe mir irgendwie noch nie auf so eine Art Gedanken über historische Spielfilme gemacht. Also früher habe ich die Filme einfach eigentlich immer nur geguckt und war dann so, ja krass, voll der bewegende und emotionale Film. Wie schlimm war das denn damals? Und ich hatte irgendwie so gefühlt überhaupt gar kein Bewusstsein dafür, auf welche Art und Weise die historischen Spielfilme produziert wurden, was das für eine Auswirkung hat und wie wichtig der Kontext ist, in dem er produziert wurde.
Voll. Also das ist ja auch immer, also historische Spielfilme zeigen ja auch immer nur eine Version von dem, was eben die MacherInnen eben damit ausdrücken wollen und was sie eben denken, wie die Vergangenheit vielleicht war oder vielleicht auch nicht, vielleicht einfach nur das, was sie eben in den ZuschauerInnen eben auslösen wollen. Mhm. Und da sind ja, spielen ja ganz, ganz viele Faktoren mit rein, eben natürlich auch so, keine Ahnung, wer finanziert den Film, in welchem Land wird der produziert,
ja,
was wird da eben über die NS-Zeit gedacht, für welches Publikum ist der produziert worden und was wollen die sehen? Also das hat ist ja nie irgendwie unabhängig davon, was das Publikum eben sehen will und wofür Menschen eben auch Geld bezahlen wollen, in die Kinos gehen, um sich eben den historischen Spielfilm anzuschauen. Und das ist halt total wichtig, eben genau diese Perspektive mit reinzuholen, weil es eben nie, also weil es eben immer ein Ergebnis von ganz vielen Entscheidungen ist, die getroffen wurden,
ja,
und nie eben die Vergangenheit abbildet, weil das kein historischer Spielfilm eben leisten kann.
Ja.
Das kann ja, also eine Dokumentation kann das ja nicht mal leisten und da muss ja auch kritisch drauf geschaut werden. Und bei historischen Spielfilmen ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Mhm.
Und da haben eben unsere zwei InterviewpartnerInnen eben auch interessante Standpunkte zugeäußert.
Nachdem wir jetzt so viel neuen Input von den beiden bekommen haben und wir uns selbst auch super viele Gedanken dazu gemacht haben, würdest du jetzt später als Kultur- und Medienpädagogin historische Spielfilme in einem Bildungskontext zeigen?
Also ich würde vielleicht, wenn ich ein Projekt zu historischen Spielfilmen machen würde, dann würde ich vielleicht verschiedene Beispiele raussuchen und bestimmte Szenen besprechen und eben, was ich da eben total interessant finde, ist eben dieser emotionale Aspekt, weil der eben durch Bilder ja total gepusht wird und durch andere Quellen eben nicht so sehr. Und genau, also ich finde es schon eine coole Quelle und ich finde, da kann man eben auch im pädagogischen Kontext viel machen. Und es braucht halt immer nochmal eben so eine Perspektive und dass die jungen Menschen, mit denen ich das Projekt mache, eben mitgenommen werden und eben zum Denken angeregt werden. Genau.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, letztendlich glaube ich, kann ich auch einfach nur sagen, dass historische Spielfilme als Medium auf jeden Fall Chancen und Potenziale, aber halt ganz klar auch Gefahren als Methode bürgen, dass man sie auf jeden Fall nicht ohne Kontextualisierung irgendwie vorführen und zeigen darf und das ganz stark auf jeden Fall pädagogisch begleitet werden muss. Genau.
Voll und eben auch eben so eine Vielfalt an Bildern zur Verfügung zu stellen und irgendwie so eine Range an Anknüpfungspunkten für die jungen Menschen, dass sie eben da eben weiterdenken können und eben nicht so diese eine Version gesehen haben und sich daran festhalten und eben denken, so war die Vergangenheit und so war die NS-Zeit und abgehakt in meinem Kopf, sondern irgendwie da mit mehr Fragen rausgehen und nicht so eine abgeklärte Sicht darauf haben.
Voll. Ich habe aber auch gerade so nach dem ganzen Thema, glaube ich, fast mehr Fragen im Kopf als Antworten oder als am Anfang und fand es auf jeden Fall super interessant, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Werde auch weiterhin darüber nachdenken und das mitnehmen, wenn ich historische Spielfilme mir angucke oder mir historische Spielfilme in einem Bildungskontext gezeigt werden. Und zwar auf jeden Fall super spannend, mich da mit dir auseinanderzusetzen mit dem Thema und genau.
Genau. Wir hoffen, dass ihr auch ein paar interessante eben Eindrücke über dieses Thema mitnehmen konntet und wir wünschen euch noch ganz viel Spaß mit den weiteren Folgen.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.